ARD Sounds.
Hier ist der MV im Fokus Spezialfall Fabian, der Prozess. Und das hier ist ein kleiner Eindruck vom 9. Verhandlungstag in der vergangenen Woche.
Auch ein toter Fabian hat noch Persönlichkeitsrechte.
Also einerseits war das auch wieder so ein Kontrast von den Bildern, die, ja, ich glaube, für alle irgendwie schlimm sind auf eine Weise. Und dann aber dieser sachlichen Vortragsweise des Gerichtsmediziners, der hat halt seine wissenschaftliche Arbeit irgendwie gemacht.
Wollen wir nochmal daran erinnern, sie ist die ehemalige Freundin von Fabians Vater. Ne? Sie hat ihn ja auch mal mein Ziehsohn oder dich selbst als Ziehmama sogar bezeichnet. Ja. Ne? Und jetzt ist Fabian 3 Tage gerade mal gefunden und sie sorgt sich darum, ob man ihr was anhängen würde. Das ist schon bemerkenswert.
Was war heute am 10. Prozesstag Thema? Darüber sprechen wir jetzt. Mein Name ist Annette Ewen. Wir sprechen hier über alles, was am Rostocker Landgericht besprochen wird, um den gewaltsamen Tod von Fabian aus Güstrow aufzuklären. Angeklagt ist ja eine Frau aus dem Umfeld des 8-Jährigen, die ihn getötet haben soll. Was bisher geschah, das könnt ihr nachhören in der kostenlosen App von ARD Sounds und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Vor Ort im Gericht waren heute auch wieder meine Kollegen Andreas Frost.
Hallo.
Und Dennis Mollenhauer.
Hallo.
In den letzten 2, 3 Verhandlungstagen, da ging es ja wirklich um schwer zu ertragende Details aus dem Obduktionsbericht. Heute wurde es dann ein bisschen ruhiger, möchte ich sagen. Es ging unter anderem um ausgelesene Handydaten der Angeklagten. Die wurden da ausgewertet und auch wieder um Sprachnachrichten.
Ja, da gab es eine ganze Menge Sprachnachrichten heute. Gab schon Details, die Zuschauer im Saal, und das war wieder sehr voll, und auch wahrscheinlich die Richter ein bisschen haben aufhorchen lassen. Da ging es zum Beispiel um Bauchschmerzen. Dennis.
Genau, denn was der Polizeibeamte das heute alles vorgestellt hat, ja auch an einigen Stellen angemerkt hat, dass es da doch so ein paar widersprüchliche bzw. auch merkwürdige Aussagen oder auch Verhaltensmuster von Gina H. gegeben hat.
Der Angeklagten.
Genau, der Angeklagten. Du hast es gerade angesprochen, das Thema Bauchschmerzen. Da geht es konkret darum, dass Fabian ja am Tag vor seinem Verschwinden zu Hause geblieben ist, weil er krank war, es ihm nicht gut ging. Und aus den Chatnachrichten und Sprachnachrichten geht halt hervor, dass Gina H. bei Fabians Vater nachgefragt haben soll, was denn los sei. Und der habe ihr nur geantwortet, dass Fabian eben krankheitsbedingt zu Hause geblieben ist am Vortag und hat keine weiteren Informationen gegeben. Kurz darauf hat die Angeklagte Gina H. dann mit einem Bekannten geschrieben und da hat sie dann davon gesprochen, dass Fabian Bauchschmerzen gehabt hätte. Eine Info, die sie so ja eigentlich zu dem Zeitpunkt, basierend auf dem, was wir wissen, nicht gehabt haben kann. Also das wirkte schon etwas seltsam und wirft dann auch ja irgendwie die Frage auf, hatte sie vielleicht doch Kontakt zu Fabian gehabt?
Ja. Beim zweiten Thema ging es auch darum, was ich möglicherweise wusste, obwohl man denken könnte, das konnte sie noch gar nicht wissen. Und zwar ging es da um eine Brandleiche. Sie chattet mit einem Bekannten und sagt ihm, ja, falls Fabian gefunden werden sollte, weil er in einen See gefallen ist, dann wird man ihn nicht anhand seiner DNA identifizieren können.
Das war ja gerade während der Suche, als sie am Inselsee, glaube ich, gesucht haben. Das war so der Auffall,
ja, also
der Aufhänger dafür.
Richtig, Fabian war überhaupt noch nicht gefunden. Man suchte noch, aber sie spekulierte darüber mit einem Bekannten, behauptete dann, Wasserleichen könnten nicht an DNA identifiziert werden, so wie auch das bei Brandleichen der Fall sei. Und zu dem Zeitpunkt war Fabian noch gar nicht gefunden. Warum sprach sie in dem Augenblick schon von Brandleichen?
Und sie hat das von sich aus in dieser Konversation angebracht, ohne dass es da jetzt einen ersichtlichen Anlass für gab, so kann man es, glaube ich, sagen.
Für uns jedenfalls nicht.
Genau,
ersichtlich. Ja. Mal sehen, ob die Verteidigung noch irgendeinen Grund nachliefert, warum das unverfänglich sein sollte. Vielleicht kommt dann ja noch was.
Ein weiterer Punkt war dann noch das Thema Autoputzen. Also im Wagen von Gina H. wurde ja unter anderem auf einem Küchentuch ein kleiner Blutfleck gefunden. Das Blut gehört zu Fabian, das wurde beim letzten Mal dann auch bestätigt. Und auch weitere Spuren von Fabian wurden in diesem Auto gefunden. Das lässt sich jetzt nicht genau zurückverfolgen, von wann diese Spuren stammen, aber es gibt sie auf jeden Fall. Und am Tag von Fabians Verschwinden, da hat sich Gina H. in einer Sprachnachricht auch an den Vater von Fabian gewandt und hat da relativ beiläufig erzählt, dass sie das Auto putzt, das müsste wohl mal wieder gemacht werden. Gegenüber der Polizei hat sie dann aber gesagt, sie hätte das Auto schon länger nicht mehr geputzt. Also auch da wieder widersprüchliche Aussagen, wo dann auch die Frage ist, warum?
Ja, vor allen Dingen, sie macht ja Fotos von dem gesäuberten Autos und schickt das an einen Bekannten wieder. Ich glaube, sie schreibt ihm auch, dass sie das Auto geputzt hat. Und es ist auch offensichtlich anhand der einiger Sprachnachrichten, die ausgewertet worden sind, da ist das Bürstengeräusch im Hintergrund zu hören, wie ein Ermittler sagte. Also sie hat das Auto gereinigt. Warum, wissen wir nicht.
Warum sie dann meint, der Polizei gegenüber zu sagen, ich habe es nicht geputzt.
Wissen wir auch nicht.
Genau.
Ein weiterer Bereich, wo es ein bisschen Widersprüche zu geben scheint, ist die Frage, wo die Polizei nach Fabian sucht. Alle kriegen mit während der Suche, dass die Polizei auch südlich von Güstrow unterwegs ist, im ländlichen Bereich, da wo der Vater von Fabian wohnt und da wo auch Gina H. wohnt und auch ein paar Dörfer dazwischen und da wo auch Klein Upa liegt, wo später ja auch die Leiche gefunden wird. Sie spricht darüber mit einem Bekannten, also Gina H., und sagt, das ist Bullshit, das ist Schwachsinn, dass die hier im Wald suchen. Fabian war hier noch nie im Wald. Ne? Da, was soll der da? Da kennt er sich nicht aus. Warum sollte er sich da verlaufen? Das macht gar keinen Sinn. Das ist ein Tag, bevor er gefunden wird. Und am gleichen Tag aber ruft sie einen Bekannten an, der Jäger ist, und fordert ihn auf, nicht fordert ihn auf, aber bittet ihn darum, doch mit ihr im Wald bei Klein Upal und dort auf dem Feld nach Fabian zu suchen.
Also auch wirklich genau da, wo die Leiche dann letztendlich gefunden wurde. Das war schon eine sehr konkrete Ortsangabe, die sie da, wie sie sagt, zufällig in den Raum irgendwie gestellt hat.
Wenn sie es denn gewesen ist, könnte es sein, so hat man den Eindruck, dass sie wollte, dass er gefunden wird.
Und dass auf dem Weg dahin halt immer wieder diese Widersprüche gibt oder diese Aussagen, wo man dann zumindest mal aufhorcht. Genauso wie bei einer weiteren Sache. Und zwar soll Gina H. ja am Tag, nachdem Fabian verschwunden ist, gegoogelt haben, ob Wildschweine tote Menschen fressen. Und da hatten wir auch, ich weiß gar nicht mehr, an welchem Prozesstag das war, aber da wurden Videos aus der Untersuchungshaft gezeigt, wo sie gegenüber von Fabians Vater erklärt, dass sie das nicht gewesen ist. Also da müsse irgendwer ihr Handy gehackt haben, so hat sie es da erklärt. Der Experte heute von der Polizei, der hat da eine ganz klare Meinung zu, und zwar, dass das eigentlich ausgeschlossen werden kann, dass das Handy gehackt wurde. Sie haben da alles untersucht und da gab es keine Anzeichen für. Also auch da scheint Gina H. sich so ein bisschen zu widersprechen.
Obwohl, man könnte ja, wenn man vermutet, dass ein vermisstes Kind oder wer auch immer im Wald verloren gegangen ist und womöglich dort gestorben ist, warum auch immer, dann kann man schon sehr besorgt sein und sagen, oh Gott, liegt es da womöglich und wird jetzt von Wildschweinen gefressen. Also sie wusste zu diesem Zeitpunkt ja schon, dass Fabian vermisst wird. Und so verfänglich ist diese Frage eigentlich nicht.
Deswegen man wirft das dann so ein bisschen Fragen auf, ja, wenn sie so extrem abstreitet, das gewesen zu sein, ja, oder das gemacht zu haben.
Ja, vor allen Dingen, man kann zu diesem Zeitpunkt auch andere Fragen erstmal stellen, nämlich zum Beispiel, wie geht es dem Vater von Fabian, der ja sehr besorgt war, wie geht es dir damit und solche Sachen. Und das kommt in dieser Zeit ja kaum von ihr.
Ja.
Aber das sind jetzt fünf Puzzlesteine in einem, ich sag mal, so ein 2000er-Teil-Puzzle. Und manchmal verliere ich, glaube ich, auch schon ein bisschen den Überblick, muss lange überlegen, was passt jetzt wohin und was habe ich am dritten.
Wenn wir unsere Aufzeichnungen durchblättern, ja, und hier habe ich doch den Nebensatz geschrieben, ja, und nee, das war auf der Seite, ist schon recht umfangreich alles.
Und vielleicht geht euch das da draußen auch so ein bisschen. Und von daher würden wir jetzt gerne mal ein Zwischenfazit ziehen. Über die ersten 10 Prozesstage. Was ist hier im Gerichtssaal passiert? Woraus könnte man ein paar Schlüsse ziehen? Und dann beantworten wir noch ein paar Fragen, die ihr uns über E-Mail oder per Social-Media-Kanäle an uns geschickt habt. Was ist eigentlich der Vorwurf nochmal an Gina H.?
Der Vorwurf erstmal ganz knapp ist ja heimtückischer Mord. Und die Staatsanwaltschaft, die wirft der Angeklagten Gina H. vor, dass sie am 10. Oktober 2025 Fabian aus der Wohnung seiner Mutter in Güstrow gelockt und ihn am Rande eines Tümpels auf einem Feld bei Klein Upal erstochen und die Leiche im Anschluss angezündet haben soll. Und einerseits glaubte sie, laut Anklage der Staatsanwaltschaft, Fabian stünde einer Wiederbelebung ihrer Beziehung zu Fabians Vater im Weg. Der hatte sich im August 2025 nämlich von ihr getrennt. Und außerdem hatte sie wohl angeblich auch vom Einkommen von Fabians Vater profitiert und hat dann gefürchtet, ihren Lebensstandard eben nicht halten zu können. Fabian war 8,5 Jahre alt und er lebte noch mit seiner Mutter in Güstrow. Eine Zeit lang war er regelmäßig bei seinem Vater und dessen neuer Freundin Gina H. in Reimershagen. Der Kontakt, der brach aber 2023 ab und ab da hat Fabian seinen Vater eigentlich recht lange nicht mehr gesehen. Der Kontakt, der ist erst in den Sommerferien 2025 wieder aufgeblüht und Fabian hat sich ab da eigentlich auch immer sehr darauf gefreut, vor allen Dingen die Wochenenden mit seinem Vater zu verbringen, also mit ihm ein Baumhaus zu bauen, in den Vogelpark zu fahren, solche Dinge eben. Auch am Wochenende nach seinem Verschwinden wäre er eigentlich mit seinem Vater verabredet gewesen. Am 10. Oktober ist er vormittags alleine zu Hause, das war er öfter, weil seine Mutter eben ja, sich alleine um ihn kümmern musste, arbeiten musste. Um 10.50 Uhr benutzt er dann zum letzten Mal sein Handy.
Und zwar dort in der Wohnung.
Genau.
Was wissen wir über Gina H., die Angeklagte? Sie ist 30 Jahre alt und war 4 Jahre lang die Lebensgefährtin von Fabians Vater. Sie wuchs bei ihren Großeltern aus. Die eigenen Eltern waren wohl nicht ganz so erziehungsfähig, mal ganz vorsichtig gesagt. Sie hat selber einen Sohn, der heute 8 Jahre ist und dessen Vater in Polen lebt und der sich wohl auch nur selten gemeldet hat. Gina H. ist ein Pferdenarr, Hobbyreiterin und sie hat 1 Pferd und 4 Ponys. Sie ist Frührentnerin, das haben wir im Prozess auch erfahren, dass sie psychische Probleme hat und wohl auch regelmäßig zur Therapie geht.
Dann, was ist denn am Tümpel in Klein-Upal oder bei Klein-Upal passiert? Da finde ich an erster Stelle erstmal bemerkenswert, dass Gina H., die Angeklagte, die sich auch selbst so ein bisschen als Ziehmutter von Fabian dargestellt hat oder bezeichnet hat, dass die am 14. Oktober, 4 Tage nach dem Verschwinden des Jungen, die Polizei anruft und dort meldet, dass sie die Leiche von Fabian zufällig beim Spazierengehen gefunden hat. Ein Polizist, der dazu ausgesagt hat, der meinte, als er sie dort angetroffen hat, war sie jetzt nicht so am Boden zerstört, wie man es vielleicht, wenn man eben von einer Ziehmutter spricht, angenommen hätte. Also das war für den Polizisten an der Stelle ein Störgefühl.
Zu den Details am Fundort. Die Obduktion hat ergeben, dass Fabian mit 6 Stichen getötet wurde und 2 davon ins Herz. Dort ist ein Brandbeschleuniger im Boden gefunden worden. Wahrscheinlich war es Grillanzünder. Bei Fabian sind in der Lunge und der Speiseröhre keine Rußpartikel gefunden worden. Das deutet darauf hin, dass er schon tot war, als sein Leichnam angezündet wurde. Dann gab es Fußspuren, Schuhabdrücke rund um den Fundort. Die könnten stammen von Fabian, der ist also dort in der Gegend noch am Tümpel rumgelaufen. Dann gibt es 2 verschiedene Schuhabdrücke, die zu Schuhen passen, die auch Gina H. hat. Und es gibt Schuhabdrücke, die zu Schuhen passen könnten von 2 Bekannten von Gina H. Sie soll mit 2 Bekannten nacheinander dort am Fundort gewesen sein, noch bevor sie dann am 14. Oktober der Polizei den angeblich zufälligen Fund gemeldet hat.
Ja, und welche Spuren gibt es noch? Das wären unter anderem Faserspuren einer grauen Jacke im Auto von Gina H. Und genauso eine Jacke hat Fabian nämlich auch gehabt. Da ist allerdings wichtig, dass diese Jacke, die Fabian dann auch am Tag seines Verschwindens anhatte, dass er die erst bekommen hatte, als der Kontakt mit Gina H. schon abgebrochen war.
Die Verteidiger haben ja angekündigt, sie wollen dann eine andere Erklärung für liefern, für diese Faserspuren. Darauf sind wir immer noch gespannt.
Ja, dann noch eine Faserspur einer Reiterhose oder etwas Ähnlichem am Bündchen des Pullovers des toten Jungen.
Und eine Faserspur einer Reiterhose oder Ähnlichem unterm Fingernagel von Fabian.
Ja, und laut einem Selfie, was Gina H. gemacht hat, hat sie genau diese Reiterhose am Nachmittag getragen, als Fabian verschwunden ist. Aber auch das lässt sich nicht 100%ig sagen, ob es exakt diese Hose ist. Aber, das hat der Experte gesagt, theoretisch würde diese Faser zu dieser Hose passen. Darüber hinaus gibt es auch noch eine Flasche Grillanzünder in einem Schuppen der Angeklagten. Und laut einem Experten könnte der Inhalt dieser Flasche zu genau den Brandbeschleunigerresten passen, die dort am Tatort gefunden wurden. Das war jetzt allerdings so ein Allerweltsgrillanzünder, also jetzt auch nichts, worauf man jemanden festnageln kann, sage ich mal.
Hat Gina H. ein Alibi, wäre ja die Frage. Und das können wir natürlich noch nicht bewerten und beurteilen. Laut Staatsanwaltschaft hat sie kein Alibi, sonst würde sie ja nicht angeklagt worden sein. Sie selbst sagte einer Polizistin noch während der Suche nach Fabian, da hat sie gesagt, ich war den ganzen Tag mit meinen Pferden unterwegs. Ich habe im Pferdestall gearbeitet. Kurz nachdem Fabian gefunden worden war, erzählt sie Fabians Vater, so hat er es dann wieder vor Gericht erzählt. Erst habe sie mit dem Hufschmied zu tun gehabt, der sei den Vormittag gekommen. Dann sei sie nach Güstrow gefahren, um etwas für ihre Oma und ihren Opa zu erledigen bei der Bank. Bei den beiden lebt sie ja. Und dann habe sie am Nachmittag sich mit einem Bekannten getroffen. Später erweitert sie das noch ein bisschen, Fabians Vater gegenüber jedenfalls. Da räumt sie ein, dass sie auch 1,5 Stunden allein spazieren gegangen sei an diesem Tag. Im Prozess schweigt sie und es wird wahrscheinlich noch ein Zeuge kommen, der zu einem vielleicht fingierten Alibi etwas sagen kann aus dieser Zeit. Da sind wir immer noch ganz gespannt.
Ja. Gina H., die ist jetzt ja angeklagt und dementsprechend muss ja auch die Staatsanwaltschaft so ein bisschen was, ich sag mal, schon in der Hinterhand haben. Und dann steht natürlich auch die Frage im Raum, wo war die Angeklagte denn nach Ansicht der Staatsanwaltschaft am 10. Oktober und was hat sie gemacht? Welche Indizien gibt es denn dafür, was sie gemacht hat? Und ein Indiz, was sich ja schon durch den ganzen Prozess zieht, ist der auffällige Pickup, der Wagen von Gina H., in dem sie Fabian abgeholt haben soll. Da gibt es jetzt mehrere Zeugenaussagen, unter anderem eine, nachdem der Pickup bereits am Tag vor Fabians Verschwinden in der Nähe seines Zuhauses gesehen worden ist. Am Tag von Fabians Verschwinden wiederum gibt es sogar ein Video von einer Überwachungskamera in der Straße, wo Fabian gewohnt hat. Darauf ist genau dieser Pickup zu sehen, wie er einmal hin und einmal wieder zurückfährt. Alles rund um den Zeitpunkt, als Fabians Handy das letzte Mal angewiesen ist. Und eine weitere Zeugin, die hat auch nochmal bestätigt, dass sie den Wagen von Gina H. am Tag von Fabians Verschwinden ungefähr zu dieser Uhrzeit gesehen hat, und zwar wie er dort in einer Parklücke stand.
Also demnach ist er nicht irgendwo hin und wieder zurückgefahren, sondern stand dort wirklich in der Nähe von Fabians Wohnung.
Genau. Und um 11.22 Uhr hat Gina H. ihr Handy dann ausgeschaltet oder in den Flugmodus geschaltet, was extrem ungewöhnlich ist. Das hat heute der Polizist ja auch nochmal ausgeführt, dass Gina H. wirklich extrem oft am Handy war und das Handy letztendlich insgesamt, ich glaube, er hat gesagt, 3-mal ausgeschaltet gewesen ist, seit sie es hatte. Einmal direkt am Anfang für 3 Minuten, als sie es bekommen hat, seitdem nie wieder und dann jetzt eben gerade an dem Tag, als Fabian verschwunden ist und rund um den mutmaßlichen Tatzeitpunkt. Dann gibt es noch die Aussagen von 2 Landwirten, die den Pickup genau dort in der Nähe des Leichenfundortes bei Klein Upal gesehen haben wollen.
Sie waren da sehr sicher, fand ich. Und sie haben ihre Erzählung ja auch mit Details angefüttert, die recht glaubhaft schienen.
Und sie haben ja wirklich gesagt, dass Gina H., die Angeklagte, von einem Weg oder einen Weg entlang gefahren ist.
Wenn man den zurückfährt, kommt man zum Fundort.
Genau. Das Handy der Angeklagten, das wurde dann erst um 12.43 Uhr wieder eingeschaltet. Also ja, für ihre Verhältnisse wirklich ein bemerkenswert langer Zeitraum, wo sie nichts mit dem Handy zu tun hatte.
Und dann soll sie sich ja mit einem Bekannten getroffen haben, bevor sie angeblich zum Tatort nochmal zurückgekehrt ist. Darüber wissen wir noch nicht so viel. Sie hat aber am späten Nachmittag 3 Fotos gemacht und an einen Bekannten geschickt. Eines vom Lenkrad, eines in den Fußraum ihres Autos hinein, dann von der offenen Fahrerkabine von der einen Seite und von der Beifahrerseite aus. Und sie hat ihr Auto gereinigt. Das haben wir ja auch heute im Prozess nochmal in Details gehört. Ja. Sie hat dann am Abend dieses Tages nach 20 Uhr vom Fabians Vater gehört, dass Fabian verschwunden sei. Und das ist noch so ein Detail. Sie hat aber schon 5 Stunden vorher per Handy dann gesucht nach Polizei aktuell. Warum sie gesucht hat, wissen wir nicht.
Ja, was wissen wir zum Motiv, das die Staatsanwaltschaft in der Anklage formuliert? Da lässt sich sagen, Gina H. und Fabians Vater trennen sich, diskutieren dabei aber über knapp 2 Monate weiter. Und das hat der Polizist heute auch nochmal in der Auswertung zusammengefasst. Es geht da sehr viel um Eifersucht, um Kontakt mit anderen Frauen. Es geht auch um den Kontakt zu Fabians Mutter. Es geht um Kontrollsucht seitens der Angeklagten. Es geht um hohe Ausgaben, die sie irgendwie zu stemmen hat und da dann auch gewissermaßen auf den Vater von Fabian angewiesen ist. Es geht um den ungeliebten Rest der Familie, so sage ich es jetzt mal, weil Gina H. mit der Familie von Fabians Vater nicht so viel anfangen konnte, vorsichtig gesagt.
Ich habe da noch ein Beispiel heute für die finanziellen Bedingungen, unter denen die beiden gelebt haben. Das ist schon von 2024, eine Sprachnachricht, die heute vorgespielt worden. Gina H. beschwert sich per Sprachnachricht bei Fabians Vater, also ihrem Freund, dass der zum Bäcker gehe und sich dort was kaufen würde, während sie dafür kein Geld habe. Aber es sei ja auch nicht so wichtig, wenn sie hungern müsse.
Daraufhin hat Fabians Vater dann ja gesagt, dass er ihr wohl Geld gibt und dass sie sich dann auch kaufen könne, was sie denn möchte. Aber auch das hat wieder, oder heute fand ich das erste Mal nochmal so ein bisschen klarer gezeigt, woher die Staatsanwaltschaft diese Annahme hat, dass Gina H. auch an der finanziellen Situation einiges gelegen ist.
Und sie dachte, wenn sie Fabians Vater zurückgewinnt für sich, dass sie dann ihren Lebensstandard wieder, den sie bisher hatte, sichern könnte.
Genau, er wiederum, er wollte mehr Freiraum, so hat er es selbst auch gesagt, hat das als Trennungsgrund mit angegeben, auch so ein bisschen resigniert an manchen Stellen hat er gesagt, dass er Gina H. eh nicht geben könne, was sie braucht. Das war auch wieder Teil dieses ewigen Hin und Hers zwischen den beiden. Er habe immer gearbeitet, sich dabei dann ja aber mehr wie ein Knecht oder ein Butler gefühlt und habe dann letztendlich als, ja, in Anführungsstrichen, Belohnung dafür nur Vorwürfe bekommen, dass er keine Zeit für sie gehabt habe. Und er hat auch des Öfteren gesagt, dass er sich von ihr, ja, manipuliert fühle. Sie wiederum ist in den Chats dann, ja, tendenziell eher sehr selbstmitleidig und, ja, patet da so ein bisschen drin, wenn man das so sagen kann. Auch das waren auf jeden Fall immer wiederkehrende Muster, würde ich sagen.
Zum Thema Fabian ist mir aufgefallen, während der vielen Sprachnachrichten, die wir so gehört haben, so dieses von der Staatsanwaltschaft unterstellte Motiv, Fabian musste aus dem Weg geräumt werden, weil er der Wiederbelebung der Beziehung zwischen Fabians Vater und Gina H. im Weg stand. Das habe ich bis jetzt nicht so hammerhart aus diesen ganzen Sprachnachrichten heraushören können. Es gab Diskussionen über Fabian. Sie sagt, ich habe nichts gegen Fabian und ich habe auch nie sowas gesagt. Aber sie sagt irgendwann auch, als er nicht da war, es gab ja 1,5 Jahre, wo Fabian eben nicht zu seinem Vater kam, na, da war es so schön ruhig. Und dann, als er schon vermisst wird, da sagt sie zum Beispiel, ich möchte, dass er gefunden wird, egal wie, lebend wäre schöner, selbst wenn aber, also wenn er tot wäre, na, dann kann man abschließen und bleibt nicht im Ungewissen.
Und ich fand, dass sie, wenn, also bei diesen Aussagen auch jetzt eher anteilnahmslos gewirkt hat. Also ja. da wirkte sie jetzt nicht so emotional involviert, sondern hat das teilweise relativ salopp gesagt irgendwie. Also ja. Da auch wieder der Kontrast, die Ziehmutter.
Da gab es noch andere Beispiele auch, ne?
Genau. Ja. Und wäre jetzt auch nicht das, was ich von einer Ziehmutter erwarte, in solchen Situationen solche Aussagen so zu tätigen.
Richtig. Die Staatsanwaltschaft hat ja auch angekündigt, das mutmaßliche Motiv nochmal nachzuschärfen. Darauf warten wir noch. Und also die Frage, das ist ja auch die häufigste Frage, die ihr da draußen uns stellt oder euch auch stellt und uns auch stellt, wenn Gina H. es denn wirklich war, warum hat sie es getan? Ja, das wissen wir auch noch nicht und da können wir nur spekulieren. Es gibt aber ein paar andere Fragen, die ihr uns geschickt habt und die wir heute beantworten können. Zum Beispiel Martina auf Facebook und Marian über Spotify. Woher wusste Gina H., dass Fabian nicht in der Schule war? Das wissen wir auch nicht. Das ist im Prozess noch nicht so zur Sprache gekommen. Aber sie wusste offenbar generell, dass Fabian oft nach der Schule alleine zu Hause war. Und es gibt zudem den vagen Verdacht, dass sie ihn am Tag vor seinem Verschwinden noch kurz getroffen haben könnte. Das wird sich vielleicht noch aufklären, ob da was dran ist oder dran sein könnte.
Ja, dann kam noch die Frage rein, wer trägt eigentlich die Kosten für so einen Prozess? Und ich glaube, da kann man so generell sagen, wer verliert, der zahlt letztendlich auch. Also wenn jemand dann kein Geld mehr hat, dann zahlt der Staat. Aber für den Fall, dass Gina H. Schuldig gesprochen werden sollte, dann müsste sie die Kosten tragen.
Dann haben wir eine Frage von Caroline aus Rostock. Inwieweit hätte es Einfluss auf das Strafmaß, wenn Gina H. sich äußern würde? Also wenn sie gestehen würde, dann hat es erstmal auch keine Auswirkungen auf das Strafmaß. Denn beim Mord, wenn sie denn wegen Mordes verurteilt wird, gibt es lebenslang. Punkt. Das steht so im Gesetz und daran ist auch nicht zu rütteln an der Strafe. Allerdings könnte die Chance steigen, dass man nach 15 Jahren auf Bewährung entlassen wird. Das ist ja allgemein denkbar bei einer Verurteilung wegen Mordes, aber sicher ist das auch nicht.
Dann hatte Tina uns über Facebook noch erreicht. Es wurde gesagt, dass Fabian so verbrannt war, dass man ihn nicht mehr identifizieren konnte und ein DNA-Test gemacht werden musste. Gina H. hat ausgesagt, sie hätte Fabian erkannt. Wie konnte sie ihn erkennen, wenn er doch so verkohlt war? Wie genau das jetzt gelaufen ist und was sie der Polizei gesagt hat oder wie diese Auffindesituation an sich war, das wissen wir natürlich auch nicht. Aber sie kannte Fabian ja und zum Beispiel anhand der Größe und ja so ein, zwei anderen Faktoren, würde ich jetzt sagen, kann man oder könnte man nicht ausschließen, dass sie ihn erkannt hat.
oder zumindest davon ausgeht, dass er das war, weil sie ja wusste, er wurde vermisst. Also immer auch einfach mal unterstellt, sie war es gar nicht, aber sie findet dort diesen Menschen und weiß, so ein Kind wird gerade gesucht. Da würde ich wahrscheinlich auch erstmal zur Polizei gehen und sagen, ich habe da was gefunden, das muss Fabian sein. Wir wissen aber allerdings nicht genau, was sie bei der Polizei gesagt hat, als sie dort angerufen hat. Das wird uns vielleicht irgendwann noch vorgespielt im Prozess.
Aber am Tag von, als Fabian da gefunden wurde, da hat die Polizei dann ja auch mit uns gesprochen und der Polizeisprecher hat uns gegenüber auch direkt gesagt, wir können es natürlich nicht zu 100%iger Gewissheit sagen, aber wenn man alle Umstände irgendwie ja, mit einbezieht, dann sind die Chancen nun mal leider sehr hoch, dass es Fabian ist. Also vielleicht können wir das so stehen lassen.
Lotte hat auf Facebook ganz viele Fragen gestellt. Wir werden mal einige davon herausgreifen.
Ja, eine Frage war, was die Ermittlungen denn zu den Falschaussagen des Vaters ergeben haben. Nachdem der im Gericht ausgesagt hatte, hatte die Staatsanwaltschaft ja angekündigt, dort ermitteln zu wollen. Und ja, soweit ich weiß, laufen diese Ermittlungen auch noch. Was da aber auch direkt gesagt wurde, dass das auf diesen Prozess jetzt eigentlich keine wirklichen Auswirkungen hat, sondern das ist dann ein eigenes Strafverfahren.
Ja, und das wird wahrscheinlich erst beginnen so richtig, wenn dieses hier abgeschlossen ist und man wirklich vergleichen kann, was hat Fabians Vater früher bei der Polizei ausgesagt und was hat er jetzt im Prozess gesagt und stimmt das wirklich miteinander nicht überein und hat er das absichtlich gemacht. Also das ist schon ein extra Verfahren. Dann hat Lotte noch gefragt, wurden eigentlich viele Blutspuren am Tümpel gefunden? Und nein, es wurden eigentlich gar keine Blutspuren gefunden. Das liegt auch daran, dass der Gerichtsmediziner gesagt hat, dass diese Verletzungen wahrscheinlich nach innen geblutet haben. Und dann muss man bedenken, in den 4 Tagen gab es Nieselregen und Regen. Da ist wahrscheinlich auch einiges verwischt worden.
Martina hatte uns noch auf Facebook geschrieben, ich gehe mal davon aus, dass es im Laufe der Prozesstage noch psychologische Gutachten geben wird.
Ja, der Gutachter, der psychiatrische Gutachter, sitzt die ganze Zeit mit im Prozess und hört sich den ganzen Prozess an, um noch weitere Erkenntnisse über den Zustand von Gina H. zu finden. Er hat sie offenbar schon mal untersucht, bevor der Prozess öffentlich losging. Und hat auch schon eine Einschätzung abgegeben und jetzt wartet er aber so lange, ob er noch weitere Erkenntnisse dazu bekommt und wird sein Gutachten kurz vor Ende des Prozesses dann öffentlich im Gericht vorstellen.
Und dann kam noch eine E-Mail von Elena. Sie fragt, wie rechtfertigt die Verteidigung, dass die Angeklagte nachts mit einem Freund am Tatort war und wird dieser auch noch als Zeuge geladen? Ja, das ist schon mal ein kleiner Ausblick, also diesen Freitag und kommende Woche Dienstag. Es waren ja tatsächlich 2 Leute, mit denen Gina H. am Tatort gewesen sein soll. Und die werden eben diesen Freitag und kommenden Dienstag in den Zeugenstand gerufen und werden ihre Aussagen machen. Und dann können wir gespannt sein, ob die Verteidigung da dann eine plausible Erklärung für findet.
Ja, das waren erstmal die Fragen, die wir heute beantworten konnten. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann meldet euch entweder über E-Mail mvimfokus@ndr.de oder über die Social-Media-Kanäle.
Vielen Dank euch beiden. Wenn ihr MV im Fokus abonniert und Pushes aktiviert, dann bekommt ihr immer direkt die Info, wann eine neue Folge draußen ist und verpasst auch nichts. ndr.de/mv. Da findet ihr alle Beiträge zu Fabian und in der kostenfreien App von ARD Sounds könnt ihr euch auch nochmal, wie vorhin schon erwähnt, die allerersten Folgen anhören. mvimfokus@ndr.de, die E-Mail-Adresse möchte ich euch auch noch mitgeben, wenn ihr eine Frage habt, vielleicht eine juristische oder so, oder eine Anregung rund um den Prozess, dann schreibt uns sehr gerne, wir lesen da auch wirklich alle Mails und beantworten sie dann. Und zu guter Letzt habe ich auch noch einen Podcast-Tipp für euch, natürlich zu finden in der App von ARD Sounds.
Sie wollen noch mehr True Crime hören? Dann nehmen wir Sie gerne mit auf eine Zeitreise. Wir sind Niklas Fischer
und Hannes Liebrand. Wir sind Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und in unserem Podcast Tatortgeschichte blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit.
Bei uns können Sie miterleben, wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere gemacht hat oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist.
Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn Sie hören wollen, wie True Crime auf History trifft, dann sind Sie bei uns genau richtig. Tatortgeschichte finden Sie auch in der ARD Audiothek.
ARD Sounds.